Bruder Heller sprach im Oktober 1956 in Altensteig in der Methodistenkirche über das Thema Adler in biblischer Sicht.
Teurer Bruder Harsch, dessen leibliche Brüder meine Freunde sind, es ist mir in diesem Augenblick heute Abend euch hier in dieser schönen Methodistenkirche zu begrüßen, eine tiefe göttliche Freude, dass der Herr so gelenkt und geführt hat, denn wir wären doch ganz gewiss nicht in die Kellerhütte alle hineingegangen. Nun sind wir froh und dankbar, um hier eine Stunde der Gemeinschaft zu haben und wie wir glauben und beten und hoffen, eine Stunde der Segnung von dem lebendigen, wunderbaren Herrn, dessen Herz sich sehnt, uns wohl zu tun und uns seine ganze Fülle darzureichen. Ich möchte heute Abend ein Wort sagen über die Bedeutung des Adlers und der Adler nach der Schrift. Die Bibel ist ja ein so wunderbares, gewaltiges Buch, dass wir, wo wir sie auch anpacken mögen, wo wir auch hineinschauen mögen, sofort eine ganze Fülle von zusammenhängenden Heilsgedanken Gottes schauen, die uns die ganzen Reichtum und die ganze Herrlichkeit aufschließen. Möchte das in dieser Abendstunde auch der Fall sein. Ich lese einleitend zwei Worte. Zunächst ein Wort aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 4. In 2. Mose 19, 4 steht geschrieben: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch, Israel nämlich, getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Ich habe euch getragen auf Adlersflügeln, sagt Gott. Dazu ein zweites Wort, 5. Mose 32, Vers 11 bis 14. Dort wird uns bezeugt. 5. Mose 32, 11 bis 14. Wie ein Adler sein Nest zerstört, so heißt das Wort nach dem hebräischen Urtext, nicht aufstört, sondern zerstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein, und kein fremder Gott war mit ihm. Und nun kommt etwas von dem, was geschieht, wenn Gott das Nest unserer Frömmigkeit und unseres Wohlergehens und unserer Behaglichkeit zerstört, wie er da ein ganz Neues schafft. Und da wird uns bezeugt, erstens, er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde. Gott reißt unser Sinnen und Sehnen los von der Erde, von Essen und Trinken und Wohnung und Kleidung und Gesundheit und Wohlergehen und zeigt uns Ziele göttlicher, himmlischer Art. Er reißt uns los von unten und führt uns hinauf auf die Höhe. Zweitens, und er aß den Ertrag seines Feldes. Wir dürfen wissen, dass unser Leben einen Ertrag hat, von dem wir leben. Einen göttlichen Ertrag. Alles Unrecht, was wir leiden, jede Bitternis, die wir kosten, jede Danksagung, die wir auch für Schwierigkeiten und Nöte Gott darbringen, jede Liebe, mit der wir nicht nur unsere Freunde, sondern auch unsere Feinde lieben, all diese göttlichen Überwindungen schaffen einen Ewigkeitsertrag. Das ist der Ertrag unseres Feldes, unserer Arbeit. Drittens, er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen. Der Fels ist der Christus. Und der Honig ist in der Schrift das Bild für alles Freundliche, für alle Gütigkeit, für alle menschliche Lieblichkeit. So haben wir bis zur Stunde alle ausnahmslos von Christus so viel Liebe und Güte und Segen bekommen. Wir haben Honig gesogen aus dem Felsen. Viertens, und Öl aus dem Kieselfelsen. Das Öl ist ja ein Bild des Heiligen Geistes. Und der Kiesel ist ja das Bild des Starken, des scheinbar unantastbaren, unzerbrechlichen. So ein Kieselfels ist ja viel stärker als ein, sagen wir mal, ein Fels aus Sandstein. Und wir saugen Öl aus dem Kieselfelsen. die Härten, die Belastungen und die Widerstände des Lebens, die werden uns zu neuem Zufluss Heiligen Geistes und göttlicher Kräfte. Weiter, Nummer 5, geronnene Milch der Kühe und Milch der Schafe. Das, die Milch ist ein Bild für das Wort Gottes, besonders für die Anfangsgründe. Und das sechstens, das Fett der Mast, Schafe und der Widder. Das Fett ist ein Bild für das Köstlichste. Das Fett war so wichtig, das Fett bei den Tieren, dass Gott sagte, alles Fett ist mein. Fett dürfte nicht genossen werden, auch nicht von den Priestern. Alles Fett ist mein. Aber später sagt Gott, labet euch am Fetten. Da gibt er seine eigenen Gottseligkeiten, seine eigenen Freuden und Wonnen, die legt er denen ins Herz, die ihm ungeteilt angehören. Das ist Nummer 6, das Fett. Siebtens, das Nierenfett des Weizen, der fette Weizen, aus dem das heilige Brot gebacken wurde. Und ich nehme gleich das Achte dazu, und die Traube, das Blut der Traube trankest du, den feurigen Wein. Brot und Wein, der Leib des Christus und das Blut des Christus, die beiden Elemente, die beiden Grundelemente der menschlichen Ernährung, die gibt er uns als ein Bild des Himmlischen. Das ist die Gottesspeise, Brot und Wein, das heilige Mahl, der gesegnete Leib des Herrn und das gesegnete Blut, der Kelch des Herrn. Das gibt er denen, die in die Höhe fahren. Das gibt er denen, die der Welt und dem, was nach unten zieht, der Sünde, den Abschied geben, die total brechen mit dem, was Gott nicht gefällt, und die sich weit öffnen und in einer ganz Hingabe ihrem Gott weihen, denen gibt er diese 8 Segnungen auch noch heute. Meine lieben Freunde, es ist eine wunderbare Botschaft, die wir jetzt sagen dürfen, von dem Adler. Wie ein Adler das Nest zerstört, so macht es Gott. Deshalb kommen die vielen Bankrotte und die vielen Zerbrüche, nicht nur in den Völkerwelten, sondern auch in deinem und meinem Leben. Das ist alles nötig, damit uns Gott Größeres, Wesenhafteres, Ewiges schenken kann. Und nun lasst mich Folgendes bezeugen. Erstens, der Adler, von dem wir reden wollen, lebt abgesondert und einsam und fliegt nie in Massen und hat sein Nest hochgebaut. Das alles bezeugt die Schrift. Ich könnte euch jetzt eine ganze Fülle von Schriftstellen nennen, aber da würden wir mit unserem großen und kostbaren Thema nicht fertig werden. Und deshalb sage ich noch einmal, wir lesen in verschiedenen Zusammenhängen, der Adler fliegt hoch, fliegt nicht in Massen und in Scharen. Adler fliegen immer allein und sind, wenn ich so sagen darf, heilige Einzelgänger, die Adler. Und so sind die wirklich Gläubigen, die sind von der Welt und von der Sünde und von dem großen, breiten Strom der Vergnügungen und des Verderbens abgesondert und haben sich als heilige Einzelgänger ihrem Gott geweiht. Nicht, dass sie ganz allein wären, wie Eisheilige, nein, so nicht. Aber sie sind für sich in heiliger Hingabe. Das ist das Erste. Adler sind abgesondert, sind einsam und bauen ihr Nest hoch, hoch hinauf in den Felsen. Den Christus. Zweitens, die Adler leben am liebsten von frischem Blut. Sie schlagen gerne ein reines Lamm oder reine Tiere und leben von dem Blut. Auch das lehrt die Schrift. Im Hiob lesen wir davon und so weiter. Und so leben auch wir von der Gottesspeise, wie wir hier Nummer 7 und 8 gelesen haben. Wir leben von dem Leib des Christus und leben von dem Blut unseres Herrn. Das sind unsere Lebenskräfte. Vorgeschattet durch die Adler, die von dem Blut des Lammes leben. Ein drittes. Die Adler fahren auf in neuer Kraft. Ihr kennt alle das ganz bekannte Wort, das ich euch vorlesen möchte, Jesajas 40, Vers 31. Ein Wort, das uns sicher schon alle zum Herzen gesprochen hat. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor. Wie die Adler, sie laufen und ermüden nicht, sie gehen und ermatten nicht. Sie gewinnen neue Kraft und fahren empor wie die Adler. Die Welt ist am Verzweifeln und hat keine Kraft und müssen sich durch Narkotika, das heißt durch Betäubungsmittel, künstlich immer wieder aufpäppeln. aber sie haben keine Kraft. Aber die Adler fahren auf in ihrer Kraft und erheben sich und gehen in der Kraft dessen, was sie genossen haben, und in der Kraft dessen, was sie zur Höhe zieht, ihren Weg. Ich möchte euch da ein ergreifendes Beispiel sagen, über das ihr vielleicht noch gar nicht so nachgedacht habt. Ihr wisst, dass ein Vorbild für unsere Errettung, wie wir aus der Welt der Sünder aufbrechen, einfach nicht mehr mitmachen, eines Tages erklären, ich will nicht in der Tiefe leben, ich will nicht der Sünde verhaftet sein, ich möchte nach dem, was droben ist, mich ausstrecken und von den Kräften und Seligkeiten und Wonnen meines Gottes erfüllt werden. Dieser Durchbruch, den wir Bekehrung nennen, oder Neugeburt oder Wiedergeburt oder Neuzeugung oder wie man es nennt, dieser Durchbruch und dieses Hineingehen in die Welt und Gottes im Glauben ist vorgeschattet, vorgebildet durch den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Nun müsst ihr euch vorstellen, dass dort in Ägypten, als Israel lange ein Sklavenvolk war, geplagt und gepeitscht und so weiter, dass da viel Elende und Kranke, Greise, Kinder, Gebärende und so weiter dort waren, die unfähig waren, einen so ungeheuren Marsch durch die Tiefen eines ausweggezogenen Meeresarmes, wo keine glatte Chaussee war, keine Autostraße, sondern wo Abgründe sind, denn der Boden des Meeres ist ja eine wunderbare Landschaft, viel schöner als hier auf Erden, das Antlitz dieser Erde ist das Meer. Und da sind sie durchmarschiert. Gott hat ja die Wasser abgeleitet und die Wasser stehen lassen. Und da gingen sie durch. Und dann gingen sie in die große und grausame, furchtbare Wüste und marschierten 40 Jahre, ohne dass ihre Schuhe zerfielen und ihre Kleider zugrunde gingen. Das hatte ja seinen Grund in dem Manna, in der Götterspeise, die sie aßen. Denn die strahlt ja Kräfte aus. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Volk Israel ein elendes Volk war. Kein kampfgeübtes Volk wie die Ägypter, sondern ein elendes Sklavenvolk. Und nun lesen wir von diesem Volk bei seinem Auszug das ungeheure Wort, das wir vielleicht alle schon x-mal überlesen haben. Psalm 105, Vers 37. Er, nämlich Gott, führte sie, nämlich die Juden, heraus mit Silber und Gold. Das hat ja eine tiefe Bedeutung. Zunächst bedeutet es, jedes Wort Gottes hat zunächst eine sachliche, oberflächliche Bedeutung. Das bedeutet, dass die Juden Geschenke bekommen haben von den Ägyptern. Sie haben gesagt, geht fort, bleibt nicht hier, wir gehen ja zugrunde. Mit euch ist Gott. Und da haben sie mit Geschenken überhäuft. Und da haben sie diese Geschenke, dieses Gold und Silber mitgenommen. Da sind sie ausgezogen. Und dann heißt es, und kein Strauchelnder oder kein Gebrechlicher oder kein Schwächlicher war in seinen Stämmen. Das heißt, Israel ging sieghaft, ein Volk von lauter Menschen in der Vollkraft des Lebens, ihren ungeheuer weiten und beschwerreichen Weg. Wodurch wurden die denn so? Wodurch hat sich denn in einer Nacht ein armseliges, marodes, marschunfähiges, kampfungeübtes Volk in ein Volk von lauter Starken verwandelt, das kein Gebrechlicher in ihrer Mitte war? Wisst ihr es woher? Das kam von der Speise, in der sie sich genährt hatten. Sie waren gedeckt hinter dem Blut des Lammes und hatten sich genährt von dem gebratenen Lamm und den bitteren Kräutern. Und Kraft dieser Speise gingen sie ihren Weg zum Ziel, heraus aus der Knechtschaft. Und so gehen auch wir unseren Weg, Kraft der Speise, des Blutes des Lammes und Kraft des Fleisches des Lammes, des Körpers des Christus, gehen wir in dieser Kraft, die wir im Glauben anziehen und annehmen, und gehen wir unseren Weg, ziehen wir heraus, und begeben uns auf den Weg in die ewige Heimat. Freunde, was ist das? Etwas Köstliches und Beseligendes. So sind auch die Adler. Sie stehen auf mit neuer Kraft. Mit neuer Kraft. Und Gott gibt ihnen eine größere Gnade. Gott gibt uns immer größere Gnade, wenn wir die eine Gnade missbraucht oder nicht angewandt haben und sind trocken und missmutig und unzufrieden geworden. Dann gibt er neue Freuden,
neue Heilserlebnisse, neuen Durchbruch, neue Gebetserhörungen, neue Vollmacht, neue Frucht des Dienstes. Ach, ich könnte euch da ergreifende Dinge erzählen aus meinem armen Leibesleben, aus meinem Dienst, wie Gott das tut. Das machen die Adler. Sie erheben sich in ihrer Kraft und in ihrer, dieser Kraft fahren sie auf zum Himmel, auf zur Höhe. Das ist das Dritte. Und nun kommt das Köstlichste, das Vierte. Wir lesen von dem Adler, dass sie sich selber erneuern. Ich lese dazu aus dem 103. Psalm, den 5. Vers. Und werde euch jetzt ein ganz klein bisschen Biologieunterricht halten und euch einmal etwas sagen aus dem Leben der Adler, was ihr vielleicht von der Schule her vergessen habt oder nicht gehört habt. Da heißt es im 5. Vers von Gott, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit und heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie der Adler. Dass du wieder jung wirst wie der Adler, übersetzt Luther. Und das heißt, dass der Adler in seinem Leben einen Erneuerungsprozess erfährt. Und das will ich euch jetzt erklären, wie das gemeint ist. Und dass ihr das fassen möchtet, was ich euch jetzt sage, dass ihr das für euer Leben als eine Richtschnur, als einen Ansporn nehmen könntet. Ich sage es nämlich die, es gibt Adlerraffen, die werden 100 Jahre alt und älter. Aber mit etwa 60 Jahren, so zwischen 60 und 70 Jahren, werden diese Adler alt. Ja, so hocken sie da, ganz missmutig und griesgrämig, haben ihre frühere Schwungkraft verloren, der Glanz ihres Auges, die Kraft ihrer Fittichen, die Stärke ihrer Krallen und ihres Schnabels haben sie verloren und sitzen da, als wollten sie sterben. Und dann kommt etwas über diese Adler. Und das ist beobachtet worden von Professoren, von Adlerforschern. Etwas ganz Wunderbares. Und das möchte ich euch jetzt als Vorbild sagen. Eines Tages fangen diese Adler an und schlagen ihre Schnäbel und ihre Krallen und ihre Flügel gegen die Felsen. Wir haben ja vorhin gehört, sie nisten hoch in den Felsen, den einsamen Spitzen, steht geschrieben, nisten sie. Und dann schlagen diese Adler ihre Fittiche wund. Und da findet man oft an diesen Orten, das machen sie tagelang, wochenlang, und da findet man oft große Mengen blutiger Federn und Teile von Hörnern, von dem Schnabel und von den Krallen. Und dann, nachdem sie das gemacht haben, Tage, wochenlang, einfach das alles weggeschlagen, dann wächst das alles nach. Dann werden sie wirklich wieder jung, dann bekommen sie eine zweite Jugend, das ist wunderbar. Und so wie die Adler das machen, wie sie verjüngt werden, indem sie alles Alte zerschlagen, so stellt auch Gott uns unsere in der Schule hinein. Den einen so und den anderen so. In eine Schule, wo wir an den Felsen, an den Herzen unseres Lebens alles zerschlagen. Und an diesem Widerstand, an dieser, es sieht fast aus wie Selbstzerstörung, da erwachsen uns neue Kräfte. Wenn wir bereit sind, alles, was in unserem Leben alt und faul und stinkend geworden ist, das preiszugeben, dann macht Gott ein neues. Ich habe vor vielen Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Da hat der erste Arzt, der mich sah, der sagte, den da, den könnt ihr sofort auf den Friedhof fahren, dann braucht er nicht ins Krankenhaus zu fahren, das war ich. So war ich über und über mit Blut bedeckt, 19 Wunden und Blutergüsse und Knochenbrüche und so weiter und so weiter. Und da habe ich so viel Blut verloren, dass es gerade an der Grenze war, wo ein Mensch nicht mehr leben kann. Und während ich nun im Genesen war langsam, da sagten meine Brüder und Freunde, der Adolf, der bekommt nie wieder seine frühere Kraft und seine Lebendigkeit und seine Vollmacht und seine Freude. Das ist, der Mann ist erledigt. Unser lieber Adolf ist erledigt. Und ich kam mir vor wie so ein Trottel. Ja, wie so ein Adler von 60, 70 Jahren. Und auf einmal erlebte ich Folgendes. Ich habe später mit befreundeten Ärzten gesprochen, habe die gefragt, du hör mal, was ist denn das? Nach ein paar, zwei, drei, vier Monaten, da bin ich auf einmal nicht mehr gegangen, sondern gehüpft, da war ich wie so ein Kind und bin so fröhlich geworden und so leicht. Und das konnte ich mir gar nicht erklären, habe gesagt, ich bin doch jetzt ein alter Esel von bald 60 Jahren und ich komme mir vor wie so ein Kind von 5, 6, 7 Jahren, das da springt. Wie kommt denn das? Ja, sagten die. Weißt du hast so viel Blut verloren, so viel Blut, dass das alles erneuert werden musste durch die Röhrenmark in den zum Beispiel in den Oberschenkelknochen und so weiter. Und dieses erneuerte Blut, das ist ganz anders als das alte Blut. Das alte Blut, das ist voll Gift, voll Giftstoffen aus vergangenen Jahrzehnten durch unsere falsche Ernährung und so weiter. Und das neue Blut ist wie das Blut eines Kindes, eines Knaben. Und deshalb sind nicht nur deine körperlichen Sehnen und Spannkräfte, sondern auch deine Seele, die ist erneuert worden. Nicht nur die Sehnen und die Adern und die Muskeln, sondern auch deine Seele, dein ganzes Empfinden. Das war mir ein eigentümliches Erlebnis. Vor wenigen Tagen hatte ich ein anderes, ähnliches Erlebnis. Da sagte mein Hausarzt, dem ich überwiesen war, ich hatte einen schweren Herzinfarkt und hatte eine Operation von so einem Knollen da hinten, was sich als Krebs erwies, ziemlich schwer, sodass ich aufgegeben wurde vor einem halben Jahr. Wurde aufgegeben, der lebt nicht mehr lang. Aber Gott hat mir es geschenkt, ich lebe doch noch, wie ihr seht. Ja. Und nun wurde ich von diesem Arzt einer sogenannten Blutwäsche unterzogen. Das ist ein seit einigen Jahren bekanntes Heilverfahren. Ein feiner christlicher Arzt ist es, einer Blutwäsche. Da sagst du, was ist denn das, eine Blutwäsche? Wird das Blut rausgeholt und gewaschen und dann wieder reingepumpt? Sagt er, jawohl, das ist es. Na, ich war gespannt, wie das war. Und dann wurde eine ziemliche Masse Blut aus mir rausgeholt und dann kam die in einen ganz modernen neuen Apparat. Dann sagt er, jetzt gucken Sie mal hier, gucken Sie mal die Farbe Ihres Blutes, das ist ganz dunkel und schwer. Und jetzt geben Sie mal Acht. Und da wurde dann Kohlensäure zugepumpt, wurde das bestrahlt mit ultraviolettem Licht und so weiter. Und dann floss das nach vielen Windungen und Prozessen, floss das in ein anderes Gefäß. Sagt er, sehen Sie mal das Blut an, das ist ganz anders, das ist viel heller. Das helle Blut, das ist geladen mit Sauerstoff. Sehen Sie, die roten Blutkörperchen, die sind jetzt vollgeladen. Das ist das erneuerte Blut. Und sehen Sie mal hier in diesem Glasballon, kommen Sie mal ran, gucken Sie mal da. Sehen Sie da diese Fäden und diese Bläschen und diese Trübungen. Sehen Sie das? Das ist der Dreck in Ihrem Blut. Wir sind alle, unser Blut ist vergiftet und verseucht. Und da habe ich wieder was Ähnliches erfahren. Eine Blutwäsche. Ja, das, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, so Sachen gibt es. Da sagt er, ich kann Ihnen garantieren, dass der letzte Rest von Krebs, der in Ihnen war, dass der rausgezogen wird. Ja, was? Und trotzdem bewundere ich nicht die Ärzte und die Medizin, dass der lebendige Gott, der das so geführt, geleitet hat, das war der einzige Arzt in Worms, der diese Blutwäsche macht. Ich habe gehört, in Stuttgart gäbe es zwei, die es machen. Ja. Also kurz und gut, es gibt eine totale und wunderbare Erneuerung. Aber stärker als die Blutwäsche der Medizin ist das Blut Jesu Christi und der Geist unseres Gottes, der uns durch und durch erneuert. Und diese Erneuerung, die wirkt sich dann aus auf die Seele und wirkt sich auch auf den Leib. Seele und Leib werden vom Geiste her erneuert. Und das ist es, was die Adler tun. Die zerschlagen sich. Und wenn wir bereit sind vor Gott, alles dran zu geben, was Sünde und Schande ist, was nicht erledigt ist, was auf unserem Leben liegt. Wenn wir den Brief geschrieben haben, der zu schreiben ist, und wenn wir die Abbitte getan haben und die versöhnende Hand gereicht haben, wo es notwendig ist, dann strömen neue Lebenskräfte in uns. Dann wird unser Blick leuchtend. Dann werden neue Energien in uns gezeugt. So macht es der Adler und so machen wir es. So dürfen wir es auch machen. Wir dürfen auffahren wie die Adler. Und wir verjüngen unser Leben wie die Adler, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Steht geschrieben im 103. Psalm, glaube es und du wirst erfahren. Meine Freunde, das sind Dinge, die sind wunderbar, das ist das Wort Gottes. Und wir dürfen das auch nach außen hin erleben. Wie gesagt, ich habe das zweimal erlebt. Damals bei meinem Autounglück vor etwa 9 Jahren und jetzt bei meinem schweren tödlichen Herzinfarkt und bei meiner Krebsoperation habe ich das erlebt. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass es so Sachen gibt und dass es eine solche Erneuerung gibt. Das ist was Wunderbares. Das war das Vierte. Und nun lasst mich auf das eingehen, was ich vorhin andeutete, nämlich, dass der Adler sein Nest zerstört. Das mag euch ja ganz grausam klingen. Es ist so, wenn der Adler seine Jungen ausgebrütet hat, was ich jetzt sage, habe ich von Professoren, die das beobachtet haben, die davon Filmaufnahmen gemacht haben, die darüber Bücher geschrieben haben. Wenn der Adler seine Eier ausgebrütet hat und die Jungen kommen hervor und die werden allmählich Flügge, das heißt allmählich, dass man merkt, jetzt sind die, haben die Schwingen und jetzt wäre es Zeit, dass sie das Fliegen lernen. Aber die wollen da nicht raus, die wollen lieber im Nest sitzen bleiben und sich da füttern lassen. Nicht wahr? Wir sind ja auch so. Wir wollen auch im Nest bleiben und wollen uns füttern lassen, Kaffee ans Bett bringen und so weiter. Ja, das sind ja, da gibt es ja unter den Menschen auch solche Schlafhauben. Was macht der Adler? Der Adler zerstört sein Nest. Er reißt das Nest auseinander, sodass die Jungen dann da hocken und gar nicht wissen, wie oder wann. Und dann, wenn die Jungen hernieder, runterputzeln, mit Blitzesschnelle, fliegt der Adler unter die Jungen und fängt sie auf mit seinen Flügeln. Er lässt sie nicht stürzen. Er fängt sie auf und trägt sie, getragen auf Adlers Flügeln. Und dann wirft er sie in die Luft und dann beginnen sie. Und wenn er merkt, sie können es noch nicht, schon ist er wieder unter ihnen und fängt sie wieder auf. Wunderbar. So macht's Gott. So macht's Gott. Er zerstört das Nest unserer Behaglichkeit und unserer Bequemlichkeit, unseres scheinbaren gesicherten Glückes, unseres wirtschaftlichen Wohlergehens, unserer kraftstrotzenden Gesundheit. Zerstört er. Damit wir fallen, aber wir fallen nicht ins Nichts. Wir fallen nicht ins Nirvana. Wir fallen nicht in die Hölle. Wir fallen in die Hände unseres Gottes oder im Bild gesprochen auf die Flügeln des Adlers, getragen auf Adlers Flügeln, über das brausende Meer der Zeit. Meine Lieben, das steht hier geschrieben. Und wenn der Adler erneuert ist, er bleibt da noch Jahrzehnte leben. Und wenn der Adler sein Nest zerstört hat, dann baut er ein neues, hat er gleich ein neues gebaut. Aber die jungen Adler, die können dann helfen, die können dann fliegen. Die sind dann seine Mitarbeiter. Und so macht der Herr mit uns, er macht uns zu seinen Mitarbeitern. Nicht zu behaglichem Pantoffelchristentum in der Sofaecke. Das macht der Herr nicht, sondern ein lebendiges, frohes Christentum, das für ihn dienen will, für ihn da sein will. Habe ich so gefreut über dieses schöne, frische Lied, das uns die Jugend gesungen hat. Ihr singt uns nachher noch eins, ja? Wer ist denn euer Generaldirektor? Der da. Ja? Also, singt uns noch eins. Wir freuen uns drauf. Der Adler, oder ich will so sagen, wenn ein Gewitter kommt und der Donner grollt, die Blitze zucken und dunkle Wolken erhüllen das Antlitz des Himmels, da haben die meisten Tiere Angst. Dann beugen die sich und ducken sich und man merkt ja schon den Tieren vorher an, wenn ein schweres Gewitter kommt. Der Adler macht nicht so. Der Adler macht nicht so. Der Adler, der stößt durch die Wolken hindurch mit einem jauchzenden Schrei und durch die Blitze und die Gewitter hindurch und erhebt sich über die Wolken, wo wieder der Himmel blau ist und die Sonne scheint und er die Wolken unter sich hat. Das macht der Adler mit jauchzendem Schrei, das hat man beobachtet und hat das auch aufgenommen, stößt er durch die Wolken hindurch. Er duckt sich nicht, sondern er stößt hindurch und weiß, über den Wolken, da leuchtet die Sonne. So macht der Adler. Ein Vorbild für uns. Und Brüder, lasst euch nicht von den Wolken eurer Sorgen, von den Wolken eurer Familiennöte, von den Wolken eurer Berufsbelastungen, von den Wolken eurer Krankheiten, die ihr oder eure Lieben habt, lasst euch da nicht niederdrücken. Stoßt mit jauchzendem Jubelschrei. Jesus ist Sieger. Halleluja! Preist dem Herrn, stoßt durch die Wolken, wie sie heißen mögen, hindurch. Und da merkt ihr, die Sonne scheint. Und oben ist Christus, die wahre Sonne, leuchtend der Himmel. Und die Wolken habt ihr unter euren Füßen. Das lernen wir vom Adler. Das sind doch wunderbare Dinge. Die sollten uns einen Anreiz geben. Christen haben leider oft Hühnerflügel, aber keine Adlerflügel. Ihr wisst ja, wie weit die Hühner fliegen können. Die können gerade so fliegen, dass sie kurz vorm Auto noch mal auf die andere Seite gehen. Nicht wahr? Das können die Hühner, weil sie ein bisschen dumm sind. Ja. Aber die Adler machen das anders. Die Adler, die erheben sich stolz in die Höhe. Das ist die Sehnsucht des Herzens nach dem lebendigen Gott und seinem Füllereichtum. Er zerstört das Nest. Und ich habe vorhin schon gesagt, er gibt dann größere Segnungen. Wenn Gott uns etwas nimmt, dann tut er das nicht, um uns zu quälen. Gott ist kein Sadist, der Freude hat, wenn wir elenden traurig sind. Oh nein, das ist ein total falsches Bild. Gott freut sich mit unserer Freude. Und was wir verkündigen, ist ein Euangelion, das heißt auf Deutsch eine Freudenbotschaft, eine frohe Kunde. Und so ist Gott ein Gott aller Wonnen. Gott ist ein Vater der Herrlichkeit. Gott ist ein Vater der Wonnen. Gott ist ein glückseliger Gott. Und sein Herz brennt, dass seine Glückseligkeiten auch in unsere Herzen hineinfließen. So will Gott uns haben. Und jede andere Botschaft, die das nicht sieht und die das nicht gelten lässt, die stimmt nicht, die ist faul. Da fehlt der goldene Klang des echten Evangeliums. Aber, ich sage noch einmal, Voraussetzung ist meistens dazu, zerstörtes Nest. Zerstörtes Nest. Wie es das Nest heißen mag, das Gott dir zerstören muss. Ob es dein Vermögen ist, oder deine Arbeitskraft, oder dein Familienglück, oder dein glänzendes Gedächtnis und so weiter. Irgendetwas nimmt uns Gott. Nicht um uns zu quälen. Wenn Gott uns etwas nimmt, dann gibt er uns etwas viel Größeres dafür. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang, steht geschrieben in der Schrift. Das Ende von all dem irren, wirren, gequälten, sinnlosen, scheinbar sinnlosen Weltgeschehen ist eine verklärte Welt. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Was ist das für ein Wort? Was hat das mich schon getröstet? Harre aus, schweige, liebe, bete an, wenn auch mit Tränen in den Augen. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Das Ende aller Wege Gottes ist Herrlichkeit. Ach, wenn ich euch das ins Herz legen und prägen könnte, ihr lieben Freunde, das Ende wird Herrlichkeit sein, das muss Herrlichkeit sein. Also, noch einmal, so wie der Adler sein Nest zerstört, zerstört Gott all das, worin wir uns ja in der Nestwärme wohlfühlen wollen. Das lässt Gott nicht. Gott erlaubt nicht, dass irgendetwas Geschöpfliches in uns oder an uns oder in unseren Nächsten oder in unseren Liebsten, dass das uns ihn ersetzen verdrängt. Das erlaubt Gott nicht. Er zerstört die Nestwärme unserer natürlichen Behaglichkeit. Deshalb erschrick nicht vor den Stürmen, die bis jetzt durch dein Leben gebraust sind oder die noch brausen werden. Erschrick nicht. Er zerstört sie, um uns Größeres, Herrlicheres, Ewiges zu geben. So ist Gott. So verfährt er mit uns. Wie ein Adler. Wie ein Adler sein Nest zerstört. So hat Gott dich geführt. Gott hat auch Israel niemals irgendwo ausruhen lassen. Immer weiter, immer weiter, immer wieder ist die Shekinah, die Lichtwolke, aufgestiegen. Und es hat geheißen, los, die Stiftshütte zusammenpacken und weiterziehen. Hier ist deine Heimat nicht, du sollst ins gelobte Land der Verheißung hinein. Und hat sie immer wieder weitergeführt. Das war nicht einfach. Stellt euch vor, der Abraham, der hat ein Wanderleben geführt, ein unstetes Wanderleben. Der Herr Jesus, der Apostel Paulus, ein unstetes Wanderleben. Die Vögel haben ihre Nester und die Füchse haben ihre Höhlen. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ja, und so gilt es auch für uns, dass wir auf Erden innerlich in unserer Sehnsucht heimatlos bleiben. Nein, nein, hier ist sie nicht. Die Heimat des Herzens ist oben im Licht. Und da haben wir ein wunderbares Vorbild in den Adlern. Nun will ich euch noch etwas sagen, ein paar wunderbare Dinge. Die Adler sind nach der Schrift die Beseitiger des Bösen. Die jungen Adler fressen die Augen, die denen ausgehackt werden von den Raben am Bache, die die Mutter schmähen und dem Vater fluchen. Das steht geschrieben. Das steht geschrieben. steht in Sprüche, in Hiob 39, 30b, in Sprüche 30 und so weiter. Und die Raben hacken die Augen aus, aber die Adler, die fressen diese Augen, sie beseitigen das Böse. Und so beseitigen die Adler das Böse. Das Böse kann nicht leben in Gegenwart eines Adlers. Die Adler, die leben ja auch vom Aas, wohl vom Blut eines frisch geschlagenen reinen Tieres, aber auch vom Aas. Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Adler, heißt es wörtlich. Das ist ein gewaltiges Wort. Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Adler. Was das bedeutet, werde ich nachher sagen. In seiner weiten, tiefen, prophetischen Schau. Denn jedes Wort Gottes hat nicht nur eine sachliche Bedeutung und hat auch nicht nur eine persönliche Bedeutung, das hat auch eine prophetische Bedeutung und hat auch eine symbolische Bedeutung auf Christus hin. Das werden wir auch noch sehen am Ende. Also, ich will mal so anfangen. Der Herr Jesus hat viele Namen. Und einer dieser Namen heißt Zemach oder Spross. Und nun gibt es nach der Schrift vier Benennungen, vier verschiedene Benennungen von Spross oder von Zemach. Der erste Zemach ist der Löwen- oder Königszemach. Der zweite Zemach ist der Kalb- oder Knechtszemach. Der dritte Zemach ist der Mensch- oder Mannzemach. Und der vierte Zemach ist der Adler- oder Herrenzemach. Ja, wer das dir sagen, das verstehe ich nicht, was soll denn das bedeuten? Gebt mal fein Acht, ich lese euch vor, was es bedeuten soll. Diese vier Darstellungen entsprechen genau den vier Evangelien. Das Matthäus-Evangelium schildert uns Jesus, den König. Der König der Tiere ist der Löwe. Der König der Tiere der Erde ist der Löwe. Der König der Vögel ist der Adler. Aber der König der Tiere ist der Löwe. Und das Markus-Evangelium schildert uns Jesus als Knecht. Und das Lukas-Evangelium schildert ihn als Mensch oder Mann. Und das Johannes-Evangelium schildert uns ihn als den Sohn Gottes. Das erkennen wir auch. Entschuldigt, wenn ich jetzt für manche etwas schwer werde. Das macht nicht, wenn ihr mich 10-mal gehört habt, versteht ihr mich besser. Manche hören mich heute zum ersten Mal. Das finden wir auch, wenn wir diese vier Namen miteinander vergleichen und die Geschlechtsregister. Beim einen ist das Geschlechtsregister von Adam bis auf Christus. Das Geschlechtsregister des Christus. Beim anderen, da geht es vom Abraham auf Christus. Beim anderen ist es überhaupt kein Geschlechtsregister. Und beim vierten, da heißt es, im Anfang war der Logos. Der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Der Logos ist Christus. Da ist das Geschlechtsregister Gott Christus. Und wenn wir die vergleichen, da finden wir wunderbare Zusammenhänge. Da schauen wir erst hinein in das innere Gefüge. Da schauen wir erst hinein in die meistens vollkommen unbekannt sind. Und ich will jetzt ein ganz klein wenig davon sagen. Ich will aber die Schrift reden lassen, damit ihr seht, was ich jetzt verkündige, dass sie nicht ausgetüftelte Schlauheiten. Ich werde mich hüten. Ich werde mich hüten. Ich habe das reine, klare Wort Gottes zu verkündigen. Aber nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern hinein in die Tiefen, die Gott in dieses Wort hineingelegt hat, zu leuchten. Also, zunächst lese ich einmal Jeremias 23, 5 und 6. In Jeremias 23, 5 und 6, da ist einer der vier Namen. Zemach heißt so viel wie Spross. Und das ist einer der Namen für Christus, von tiefer Bedeutung. Jeremias 23, 5 und 6 heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Er wird als König regieren. Der David, der hat einen Spross, einen Sprössling, Nachkommen. Und er wird einmal als König regieren. Das ist nicht der Salomo. Natürlich, zunächst ist es der Salomo, aber im tiefsten Grunde ist es ein anderer, ist es der Christus. Denn der Christus steht nach 2x14 Generationen oder 3x14 Generationen stammt er ab von David. Das sind Dinge, wenn wir sie einmal finden, da staunen wir, was in der Bibel steht. Es ist ein Jammer, die meisten Gläubigen, die haben keine Ahnung, was in der Bibel steht. Die kennen nur so ein paar fett gedruckte Bibelstellen. Aber die inneren Zusammenhänge, diese feinen Zusammenhänge sehen Sie nicht. Halten wir fest, nach Jeremia 23, 5 und 6 ist der Spross, auf Hebräisch Zemach, der König, der regiert. Der wahre König Israels ist Jesus. Das ist der Spross. Und nun finden wir, wenn wir das Geschlechtsregister aufschlagen, bei dem ersten Evangelium, bei Matthäus Evangelium, das geht aus von David. Ich lese Matthäus 1, Vers 1. Matthäus 1, 1, das ist ja das erste Evangelium, das Matthäus-Evangelium, wo geschildert wird, Jesus der König, der es immer mit dem Königreich zu tun hat. Und da finden wir, dass da gezählt wird von David. Und dass der David dort eine große Rolle spielt und der Herr Jesus den Sohn Davids genannt hat. Es steht geschrieben im 17. Vers, so sind nun alle Geschlechter von Abraham auf David, 14, von David auf die Wäschführung, 14, von der Wäschführung bis Christus, 14. Und der Zentralpunkt ist der König David. Und das Matthäus-Evangelium ist das Davids-Evangelium. Und das ist das Erste. Der Löwe ist das Bild für die Regentschaft eines irdischen Herrschers. Dann kommt das Zweite. Da finden wir in Sacharja 3, da wird der Spross genannt Knecht oder Kalb. Oder Stier. Ich lese gerade einmal Sacharja 3, Vers 8 bis 10. Da ist uns Folgendes gesagt. Sacharja 3. Da heißt es, höre doch, Josua, du hohe Priester, du und deine Genossen, die vor dir sitzen, ihr seid Männer des Vorbildes. Siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Er sagt, ein König, der Spross ist ein König, und jetzt sagt er, der Spross ist ein Knecht. Und so wird im zweiten Evangelium, im Markus-Evangelium, wird Jesus als Knecht geschildert. Da kommt 40 Mal das Wort vor, alsbald. Alsbald ging er in der Wüste. Alsbald, alsbald. Von einem Knecht erwartet man, dass er sofort gehorcht. Und deshalb ist Jesus auch der Knecht. Und wir finden in der Schrift, dass im Markus-Evangelium kein Geschlechtsregister ist. Denn ein Knecht braucht keinen Stammbaum vorzuweisen. Aber ein König, der muss seinen Stammbaum nachweisen. Ein Knecht nicht. Verlangt man nicht von ihm. Deshalb ist im Markus-Evangelium kein Stammbaum. Und da ist er dargestellt als das zweite Lebewesen, das Kalb oder der Stier. Das Kalb oder der Stier, die müssen arbeiten. Und so hängt das alles zusammen. Genauso ist es mit dem Dritten. Der dritte Zemach-Spross ist der Mensch oder der Mann. Ich lese aus Sacharja 6, Vers 12. Und 13, da steht geschrieben, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Hier wieder genannt ein Mann. Erst ein König, dann ein Knecht und jetzt ein Mann oder ein Mensch. Das ist das dritte Evangelium der Lukas. Denn Lukas ist das Evangelium des Menschen, des Menschensohnes. Der Lukas war ja auch ein Arzt. Der Lukas war ja auch ein Heide. Lukas, der geliebte Arzt, ein Mensch. Und da muss dann das Evangelium bis wohin, oder der Stammbaum bis wohin zurückgeführt werden. Wer kann sich das denken? Bis auf Adam. Jawohl, bis auf Adam. Bitte, lesen wir in Lukas 1. Ihr seht, das sind Zusammenhänge, die liegen nicht auf der Oberfläche. Aber wer mal dahinter kommt, der staunt über die Tiefen des Wortes Gottes. Ich lese gerade Lukas 1. Da ist das Geschlechtsregister aufgeführt und da heißt es, Lukas 3, nicht Lukas 1. Und da heißt es im 38. Vers, Jesus begann ungefähr, Vers 23, 30 Jahre alt zu werden. Und er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matthai. Und des Levi und des Melchi. Und so geht es weiter. Und zuletzt heißt es im 38. Vers, des Enosch oder Enos, des Seth, des Adam. Da wird er zurückgeführt bis auf Adam. Also einmal das Geschlechtsregister über den König David bis Abraham. Ein andermal gar kein Geschlechtsregister. Ein drittes Mal wird es zurückgeführt bis auf Adam von seinem Vater. Ja, wie kommt denn das? Und jetzt noch schnell das vierte Geschlechtsregister. Da wird er genannt, der Spross wird genannt, der Herr. Das steht in Jesajas 4, 2 bis 5. Jesajas 4, 2 bis 5. Meine Freunde, Manchem erscheint das vielleicht langweilig. Manchem erscheint das trocken. Oh, was ist das so fesselnd und interessant. Was zeigt uns das? Das Wort in seiner inneren Struktur, das Wort in seiner Inspiration, dass es von Gott inspiriert ist, das kann kein Mensch erfunden haben. Das ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich. In Jesaja kann kein Mensch erfunden haben. Das ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich. In Jesaja 4, 2 bis 5 steht Folgendes geschrieben. Jesaja 4, 2 bis 5. An jenem Tage wird der Spross, der Herr, im hebräischen Urtext heißt es, der Spross, der Herr, aufstehen. Nun ist der Spross der König, der Knecht, der Mensch und der Herr, der Sohn Gottes, der Yahweh. Ja, was ist denn jetzt richtig? Was ist denn Jesus? Ist er der König oder ist er der, der sich zum Knecht aller gemacht hat? Oder ist er der Mensch, der wahre Menschensohn? Oder ist er der Herr des Himmels und der Erden? Was ist denn Jesus?
Alles.
Jawohl, das war eine gute Antwort. Alles. Und so müssen wir den Herrn von allen Seiten sehen. Und deshalb finden wir auch im vierten Evangelium ein ganz eigenartiges Geschlechtsregister. Da heißt es, der Logos, oder der, das Wort, das ist ja auch ein Name für Jesus. Logos heißt der Weltenordner. Das Wort war bei Gott und das Gott war und das Wort war Gott. Da ist das Geschlechtsregister ganz kurz. Ja, welches Geschlechtsregister stimmt denn jetzt? Das vom Abraham über David auf Jesus oder das von Adam oder das dritte, das von Gott? Stammt dann Jesus von Adam ab, dem Fleische nach? Der war Gottes, jawohl, sehr gut. Da hat jemand weitergelesen. Der war Gottes, so steht es nämlich da. In Lukas 3, 38. Stimmt. Meine lieben Freunde, merkt ihr aus den wenigen Andeutungen, dass hier der Adler, oder ich muss dazu nur schnell Offenbarung 4, 7 lesen. Wenn ihr auch nicht alles versteht, das ist nicht schlimm, aber ihr solltet mal merken, wie reich das Wort ist. Und ich staune jeden Morgen. Ich bin ein anspruchsvoller Mensch. Sehr anspruchsvoll. Nicht in Bezug auf Wohnung und Kleidung und Essen. Da bin ich sehr anspruchslos. Aber ich bin anspruchsvoll. Ich möchte mit der ganzen Fülle und Kraft und Seligkeit Gottes erfüllt werden. Ich möchte vollendet werden und ihm gleich sein. Jawohl. Und dazu brauche ich jeden Morgen 2 Stunden für mein Beten und Bibellesen. Das brauche ich. Das brauche ich. Da komme ich einfach nicht weniger. Moderne Kleider und gutes Essen brauche ich nicht. Aber ich brauche das Wort. Und ich merke jeden Tag, wie dumm ich bin und wie wenig von der Bibel ich verstehe. Und wie reich und tief und wunderbar die Zusammenhänge sind der Schrift. Ja, das nur nebenbei als ein persönliches Zeugnis. Ich lese also noch in Offenbarung 4, den 7. Vers. Da steht geschrieben, das erste Lebewesen war gleich einem Löwen. Diese 4 Lebewesen sind die Vertreter der gesamten Schöpfung und stehen vor Gott. Den begegnen wir auch im Hesekiel, Kapitel 1 und Kapitel 10. Da begegnen wir ihnen auch. Das erste Lebewesen ist ein Löwe, Matthäus Evangelium. Der Spross, der Löwe, der Herrscher. Jetzt geht es weiter. Und das zweite, gleich einem Kalb oder einem Stier, das ist das Markus Evangelium. Christ, der Herr Jesus, der Arbeiter, der Gehorsame. Und das dritte, das Angesicht eines Menschen, das ist das Lukas-Evangelium. Und das vierte, das Wesen war gleich einem fliegenden Adler, der sich in die Himmel erhebt. Da finden wir die 4 Evangelien dargestellt. Jedes auf seine Art. Hier, und die sind die Vertreter Gottes. Und das finden wir in den Stammbäumen wiederholen, das finden wir in den Evangelien. Das, was im Lukas-Evangelium steht, kann nicht im Matthäus-Evangelium stehen. Und das, was im Matthäus-Evangelium steht, kann nicht im Markus-Evangelium stehen. Und was im Markus-Evangelium steht, kann nicht im Johannes-Evangelium stehen. Wer einmal das innerlich gesehen hat, der versteht sofort, das kann nur dastehen und das kann nur dastehen. So wunderbar ist unsere Bibel, wenn wir die mal kennenlernen, wenn wir die mal lieb gewinnen, wenn sich die uns einmal aufschließt, dann staunen wir über die Wunder seines Wortes. Ja, meine Freunde, und da ist der Adler, das Höchste, der Adler, nicht der Mensch, nicht der Löwe, nicht der Knecht, der Adler, der steht.
denn da den Gottessohn, der aus dem Himmel gekommen ist und der in die Himmel wieder hineingeht? Der Gottessohn, das vierte Evangelium, das Johannesevangelium.
Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Dingen gesagt über den Adler, was sie bedeuten, nämlich der Herr und die Seinen. Auch wir werden mit Adler verglichen. Wir sollen ja auch auffahren mit Flügeln wie Adler, aber nicht mit menschlichen Flügeln, nicht mit Flugzeugflügeln. Das ist eine ziemlich wackelige und Radau-Sache. Ich muss jedes Jahr mal nach Berlin, wenigstens einmal oder zweimal, und muss fliegen. Ich muss fliegen. Wenigstens von Frankfurt oder Hamburg aus. Denn da sind ein paar Schriften in der Ostzone aus meiner Feder, wo ich von den Russen in der Endzeit geschrieben habe, wie die Russen hereinbrechen und nach Palästina durchstoßen. Und die sind da in die Hände irgendwie geraten. Und da darf ich nicht mit dem Zug oder dem Autobus fahren. Ich muss fliegen, tut mir leid, aber ja. Und da erlebe ich das immer, dieses Wunder des Aufsteigens und dann des über die Wolken fliegen, sondern des Landens. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, wie es sein wird, wenn einmal der Herr kommt. Und wenn wir einmal hinaufgehoben werden mit magnetischer Liebesgewalt, hinauf zum Herrn, und wir dann mit ihm durch die Welten eilen in einem Augenblick, das ist ein Fliegen. Da gibt es keinen Flugschaden. Da gibt es keinen Radau und Lärm. Und da wird man nicht seekrank und so weiter und so weiter. Das gibt es dann nicht mehr. Im neuen Körper, im neuen Leib, das gibt es. Freue ich mich jeden Tag drauf. Und jede Nacht. Jawohl. Dann fliegen wir mit Flügeln. Nicht wie die Adler, sondern viel stärker, weiter, beseligter in der Christusgleichheit. So wie er zum Himmel gefahren ist. Durch alle Himmel hindurch. Über alle Himmel hinüber. So werden auch wir einmal wie die Adler aufsteigen und uns erheben. Und alles Irdische, das wird dann hinter uns liegen wie ein wüster Traum. Auch alle Freuden der Erde. Sagen wir, was war das alles für ein Dreck? Was war das alles für eine Mühsal? Werden wir dann sagen. Sagen wir ja jetzt schon, nicht wahr? Wenn wir dann hinaufgehen und bei dem Herrn sein werden. Immer da, wie die Adler. Ich will aber jetzt zu einem zweiten und dritten Punkt noch kurz kommen. Also, es ist jetzt noch 9 Minuten bis 30. Könnt ihr noch eine Viertelstunde zuhören? Ja. Wer will schlafen? Niemand. Also, jetzt gehe ich weiter. Was ich bis jetzt gesagt habe, das könnte ich in jedem Zelt oder in jeder Kirche oder in jeder Freiversammlung aussagen. So ziemlich. Aber was jetzt kommt, von nun ab, das verstehen nur Gottes Kinder. Das heißt, den letzten Punkt von den 4 Zoen, von den 4 Evangelien, von den Geschlechtsregistern, also das ist auch schwere Speise schon. Aber nun sage ich, jedes Wort Gottes ist 7-fach geläutert und hat 7 Bedeutungen. Ihr werdet sagen, na nu, jawohl, vielleicht das an einem Bild klar machen. Ich gebrauche das Bild gern. Und manche unter euch, die mich kennen, werden das auch schon gehört haben in anderen Vorträgen. Aber ich will es hier mal den lieben Freunden sagen, die es zum ersten Mal hören. Also gebt mal acht. Ein Säemann ging aus zu säen seinen Samen. Könnt ihr euch da was vorstellen? Wenn ein Säemann ausgeht und streut seinen Samen auf das Ackerfeld, das habt ihr alles schon beobachtet. Glaubt ihr das, dass das gibt, dass ein Säemann aufsteht und seinen Samen streut? Glaubt ihr das? Ja. Natürlich glauben wir das, trotz der modernen Säemaschinen. Gibt es immer noch so Leute, die so altmodisch säen? Gut. Und nun erklärt der Herr Jesus das Gleichnis seinen Jüngern oder der Volksmenge, die um ihn steht zunächst. Und sagt, der Same ist das Wort Gottes. Und indem er sät, fiel etliches auf den Fels, und etliches in die Dornen, und etliches auf den Weg, und etliches auf gutes Land. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das fällt in Herzen. Die sind so festgetreten wie ein Weg. Die sind so hart wie ein Fels. Die sind so stachelig wie die Dörren. Aber manche Herzen, die sind auch wie gutes Land. 4-fach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Ist dein Herz ein Weg? Oder ein Felsen? Oder Dörren? Oder gutes Land? Ist wahr? Der Same, der ist also das Wort Gottes, das verkündigt wird, dass man lesen kann. Und so weiter. Und dann holt er seine Jünger extra, besonders. Und da sagen die, Herr, erkläre uns das Gleichnis. Und da sagt der Herr, der Same, der gute Same ist das Volk Israel. Und der Acker ist die Welt. Und so hat, wie der Sämann den Samen in die Erde wirft, und wie man einer Versammlung, einer kleinen oder großen Versammlung, das Wort verkündigt und das in die Herzen fällt, so hat Gott den guten Samen, den heiligen Samen seines Volkes, der wird auch genannt, Israel wird genannt, der heilige Same, den hat er ausgestreut in die Völkerwelt.
Ja, jetzt weiß ich, jetzt kann ich gar nicht mehr, sagen die Schwaben.
Ja, was ist jetzt der Same? Ist der Same die Handvoll Körner, die in die Erde gestreut wird? Oder ist der Same das Wort Gottes, das verkündigt wird? Oder ist der Same das Volk Israel, das zerstreut wird unter alle Völker? Oder ist der Same noch was anderes? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab. Der gute Same, der in den kalten Schoß der Erde fällt, das ist der Herr Jesus. Er hat sich mörden lassen, um deiner und meiner Sünde willen. Er hat eine Strafe auf sich genommen, damit du nicht verloren gehen solltest. Und ist begraben worden. Er sank in das Grab. Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab. Ja, ist jetzt das Weizenkorn, jetzt geht gut acht, das natürliche Weizenkorn, das der Sämann sät. Ja. Zweitens, ist er das Wort Gottes, das gepredigt, verkündigt wird, gehört wird, gelesen wird? Ja. Drittens, ist er das Volk Israel, das zerstreut wird wegen seines Ungehorsams, verflucht ist und unter alle Völker kommt? Ja. Ist es der Herr Jesus, der um unsertwillen die Erde stirbt, nein, stirbt, und dann viel Frucht bringt? Ist der das Weizenkorn? Ja. Wir sehen also hier schon eine mindestens vierfache Bedeutung. Die erste ist die sachliche Bedeutung, es. Die zweite ist die persönliche Bedeutung, ich. Die dritte ist die prophetische Bedeutung, du. Und die vierte ist die symbolische Bedeutung, er. Ich, du, er. Erste, zweite, dritte Person. Haben wir schon in der Schule gelernt. Ich, du, er. Und so ist auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes gilt zunächst für mich, für dich, ganz persönlich. Und dann gilt das Wort Gottes in seiner prophetischen Schau für Israel und die Völkerwelt auf der Erde. Oh, wenn uns das aufleuchtet, geht uns eine neue Welt auf, haben wir in unserer Bibel eine neue Bibel, wenn wir die prophetische Schau jedes Wortes Gottes sehen. Und das Letzte ist, dass alles auf ihn deutet. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, forscht in den Schriften, sie sind es, die von Israel zeugen. Das sagte er nicht. Er sagte auch nicht, forscht von den Schriften, sie sind es, die von den Nationen zeugen, von den Engeln, von den Dämonen, von den Teufeln, von den Finsternisgewalten. Das sagt er nicht. Er sagt, forscht in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Das heißt, jedes Wort Gottes geht in seiner tiefsten Schau auf Christus. Wer war denn die Arche, in die man hineingehen musste, um gerettet zu sein? Das war ein Bild auf Christus. Wer war denn der Regenbogen, der Gnadenbogen, den der Gott erinnert, dass er nicht mehr durch eine Sündflut die Menschen verderben soll? Das ist Christus. Wer war denn jedes Opferlamm, das getötet wurde, dessen Blut floss, auf das ein Sünder Vergebung erlangt? Das war Christus. Und so ist alles ein Vorbild auf Christus. Der brennende Dornbusch, der Fels in der Wüste, die Schekina, die Lichtwolke, der siebenarmige Leuchter, der goldene Schaubrottisch, das eherne Reinigungsbecken. Alles ist Vorbild auf Christus. Wenn wir so mal unsere Bibel lesen, da staunen wir ja, wie der Herr Jesus nicht von 10, auch nicht von 100, auch nicht von 1000 Seiten dargestellt wird, sondern in vielen, vielen Dingen. Ganz langweilige Geschlechtsregister, die ich früher übersprungen habe, vor 40 Jahren, da habe ich die übersprungen, wenn ich sie las. Diese vielen Namen, ach, war noch viel so langweilig. Heute sind wir die Geschlechtsregister, eine Fundgrube von tiefen Christuserkenntnissen, weil jedes Wort etwas bedeutet. Ich könnte das jetzt beweisen, aber die Zeit reicht dazu nicht.
Brüder, was haben wir für ein wunderbares Wort? Und es lohnt sich, es zu machen wie die Leute in Berea. Sie forschten, wie oft in der Schrift, alle Vierteljahr, alle Sonntag. Bitte? Höflich. Habt ihr heute schon gegessen, ja? Macht niemand eine Fastenkur? Niemand?
Das sollte man alles mal machen von Zeit zu Zeit. Ist gut. Jawohl. Habe ich schon mehrfach gemacht. 14 Tage, nichts essen. Was das was Wunderbares. Wir sind ja alle viel zu verfressen. Wir essen ja viel zu viel. Ja. Gut. Also, gegessen habt ihr alle. Schön. Ihr habt euch auch alle heute Morgen gewaschen, nicht wahr? Fritz, du auch? Ja, hast du auch gewaschen? Gut, ja. Habt ihr heute schon in der Bibel gelesen? Heute, am Sonntag? Auch? Ja, und morgen? Lest ihr auch drin. Und übermorgen? Meine lieben Freunde, wenn wir lernen, uns von dem Wort zu nähren, und wenn das gepredigte Wort, das ihr hier hört, das euch verkündigt wird, wenn ihr das im Herzen bewegt und einmal nachschlagt und nachlest, und mal seht, was davor steht und dahinter, dann staunt ihr, dann staunt ihr. Das Wort Gottes kann man erst fassen, wenn man es zum x-ten Male gelesen hat und hat, wie es mit dem Wort Gottes gemacht wird, wie mit einer Kuh. Wisst ihr, was eine Kuh ist für ein Tier? Das ist Wiederkäuer, ja. Und so sollen wir auch im Blick auf die Bibel Wiederkäuer sein. Wir sollen das alles uns noch einmal vorstellen, was ihr gepredigt habt, was hier euer Bruder Harsch gesagt hat, dass ihr das noch einmal überlegt, noch einmal darüber sprecht, noch einmal darüber nachdenkt. Wiederkäuer. Die Wiederkäuer waren reine Tiere, ja, in der Schrift. Die durften zum Opfer gebracht werden. Unreine Tiere waren die Wiederkäuer. Das sind auch so zufällige Dinge, die aber uns zeichnen, welch ein Buch wir in unserer Bibel haben. Meine Freunde, und deshalb sage ich, und das ist mein zweiter Punkt, ich bin gleich am Ende, es dauert nicht mehr lang. Mein zweiter Punkt, dass die Adler auch ein Vorbild sind für die Nationen, für die Völker, die wie ein Raubvogel herab sich stürzen auf Israel. Die Adler haben dich zerrissen und zerzaust. Die Adler sind ein Bild auf die räuberischen Völker. Der deutsche Adler hat schon manchen zerrissen, manchen Juden umgebracht. Der deutsche Adler, ja, ja. Und der russische Bär, der ist auch nicht viel freundlicher. Ja. Und der gallische Hahn, das ist Frankreich, die Regie, nicht wahr? Der hochmütige Aufgeblähte, ja. Und der britische Löwe, das sind lauter Tiere. Und der chinesische Drache, das ist ja noch schlimmer. Das ist direkt der Teufel selber. Seht, was liegt da drin. So ist der Adler auch zugleich ein Vorbild für die Völker in ihrem räuberischen Wesen. Und es gibt viele Schriftstellen, wenn ihr vom Adler lest, wo diese Völker gemeint sind. Derselbe Adler, der auf der einen Seite Christus und die Seinen, das Volk Gottes, die Gläubigen abbildet, die zum Himmel fahren, ist auf der anderen Seite ein Bild für die räuberischen Völker und ist ein Bild, und damit komme ich zum dritten, auch für den Teufel. Auch für den Teufel. Die Schlange, die Paradies, als sie Eva verführte, da hatte sie noch Beine und wunderschöne Federn. Das war ein Mittelding zwischen Schlange und Drachen und Adler. Das finden wir aus ganz alten Ausgrabungen, von Ur zum Beispiel in Chaldea, wo der Abraham zu Hause war. Der war in einer Großstadt zu Hause, der Abraham. Ur, das war damals die Weltstadt, was heute Paris ist oder New York. Das war damals Ur. Eine elegante Stadt von Lebensgenuss und Sünde. Da finden wir wunderbar geschliffene, aus Marmor, farbigem und weißem Marmor, geschliffene große Platten. Und da ist der Teufel abgeschattet. Mit Flügeln und mit wie ein Schweif, so ein Mittelding zwischen Drache und Schlange und Vogel. Jawohl. Und deshalb wurde die Schlange verflucht. Auf dem Bauche sollst du kriechen. Daraus geht hervor, dass sie vorher nicht auf dem Bauche gekrochen hat. Und wenn die Schlange so ein schreckliches Wesen wäre wie heute, wo die Frauen Angst haben vor Schlangen und vor Mäusen, nicht wahr? Haben doch die Frauen so Angst. Ja, dann hätte sich die Eva auch nicht von dem verführen lassen. Das muss ein schönes, intelligentes Wesen gewesen sein. Ja, eine Kombination von verschiedenen Tieren.
Ach, was gehen uns da für Dinge auf in der Vorgeschichte, wenn wir einmal das Wort lesen und darüber nachsinnen, ist im Herzen bewegen. So ist der Adler ein Vorbild auf Satan. Ihr werdet sagen, das ist doch gar nicht möglich, dass der Adler auf der einen Seite ein Vorbild ist für den Herrn, für den Herrn Jesus, und auf der anderen Seite für den Teufel. Natürlich ist das möglich. Ich will euch noch ein Beispiel geben. Der Löwe, den wir vorhin schon hatten. Wer ist mit dem Löwen gemeint? Ist da der Herr Jesus gemeint oder der Teufel? Jawohl, das ist richtig. Der Herr Jesus ist der Löwe aus Juda. Steht geschrieben, der Löwe aus Juda. Und der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Steht ja geschrieben, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Steht ja wirklich geschrieben. Seht, so ist auch der Löwe ein Bild auf der einen Seite auf Christus und auf der anderen Seite auf Satan. Oder von der Schlange sprachen wir eben. Die Schlange. Ist die Schlange ein Vorbild auf Christus? Gleich wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhte. Also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Ja, er ist ein Vorbild auf Christus. Und dann, wie sagt Christus am Kreuz, Psalm 22, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Schlange ist ein Wurm. Ein Wurm und kein Mensch. Hier sehen wir, wie auch die Schlange auf der einen Seite auf Christus ein Vorbild ist, gleichzeitig auch ein Vorbild auf Satan. Das ist die Doppelbedeutung vieler Symbole. Das ist ein tiefes Geheimnis. Das versteht nicht jeder. Das begreift man erst, wenn man seine Bibel kennt. Und wenn man dann staunt, dass die scheinbaren Widersprüche und die scheinbare Sinnlosigkeit der Bibel in Wirklichkeit tiefe und wunderbare Geheimnisse enthalten. Davon können wir vielleicht ein andermal sprechen, wenn ich mal wieder unter euch sein darf. Seht, so ist der Adler auch zugleich ein Vorbild auf den Feind. Ich schließe, indem ich euch an eine wunderbare Begebenheit erinnere. Gott wollte einen Bund schließen mit Abraham. Und damals war es so, wenn ein Bund geschlossen wurde, sagen wir mal von zwei Fürsten, von zwei Königen, oder von zwei Großkaufleuten, dann haben die Folgendes gemacht. Da wurden ein paar Opfertiere geholt und die wurden in der Mitte durchgespalten. Und dann wurde die eine Hälfte auf die eine Seite eines Weges gelegt und die andere Hälfte auf eine andere Seite. Und dann gingen die beiden Vertragsschließenden mitten durch. Und das war der Schwur. Und dann war das Bündnis gültig. Da musste jeder das, was er versprochen hatte, halten. Und das Hindurchgehen zwischen den beiden Hälften der geschlachteten Tiere bedeutete, wenn ich mein Wort nicht halte, dann soll mir so geschehen wie diesem Tier. Dann will ich auseinandergerissen werden und sterben. Und du brauchst dein Wort auch nicht zu halten. Das war der Sinn. Und nun, das war damals so üblich, das steht auch in der Bibel nebenbei bemerkt. Und nun hat Gott gesagt zum Abraham, ich mache mit dir einen Bund. Ich verspreche dir allerhand, wenn du mir allerhand versprichst. Und da hat der Abraham gedacht, jawohl, Bund schließen, da müssen Tiere besorgt werden, hat die Tiere besorgt, hat sie zerteilt und hat die eine Hälfte dahin und die andere Hälfte dorthin gelegt. Und nun wäre es Pflicht gewesen, dass Gott zuerst zwischen den Tieren hindurchgeht und dann der Abraham. Damit, wenn Gott sein Wort nicht hält, braucht der Abraham seins auch nicht zu halten. Und wenn der Abraham sein Wort nicht hält und untreu wird, braucht Gott sein Wort nicht zu halten. Versteht ihr das, was ich eben sage? Wisst ihr auch, wo das steht? Das steht in 1. Mose 15. Jawohl. Es stehen noch viel mehr Dinge in der Bibel, von denen wir keine Ahnung haben. Oder von denen ich keine Ahnung habe. Also, nun wartet der Abraham, es war früher am Morgen, die Sonne war gerade am Aufgehen, und dann hat er die Tiere dahin gelegt und wartete, dass Gott käme, und Gott kam nicht. Gott kam nicht. Aber jemand anders kam. Wisst ihr, wer kam? Die Raubvögel, die Adler, die kamen. Und was machten die? Die fielen darüber her. Und wollten das Fleisch natürlich fressen. Mal klar, frisches Fleisch im Orient, im heißen Land, das lockt alles Geschmeiß und alle Raubtiere und alle Raubvögel an. Die kamen. Und der Abraham, der wollte doch, dass das der Bund geschlossen wird. Und hat einen Stecken genommen und eine Keule und hat auch die eingeschlagen. Und wenn er die fortgejagt hat, da saßen sie auf der anderen Seite. Und er ist rübergerannt und hat sie zerschlagen. Die Sonne ging auf,
wird immer heißer. Es ist unerträglich heiß. Und der Abraham, der wurde von dem Rüber überlaufen und von dem Fortjagen der Adler, wurde er derart müde, dass er hinsank und einschlief. Ja. In einen totenähnlichen Schlaf. Und dann kam Gott und fuhr zwischen den Stücken durch als rauchender Ofen und Feuerflamme. Das ist eine der Gestalten Gottes. Gott ist in mancherlei Gestalt erschienen. Hier als rauchender Ofen. Der Rauch ist ein Bild der Qual. Wie geschrieben steht, der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Ewigkeit der Ewigkeit. Und der Ofen ist ein Bild der Trübsal, der Drangsal, der glühende Ofen, der eiserne Ofen. Ein Bild des Gequältwerdens. Und die Feuerflamme ist auch ein Bild des Gerichtes. So ist Gott durchgefahren. Das heißt, ich werde auf dem Weg der Gerichte, werde ich euch erretten. Durchgefahren. Und der Abraham ist ja auch durchgefahren. Nein. Der lag ja in diesem todesähnlichen Schlaf, weil diese Raubvögel, dieser Adler ihn so erschöpft hat. Und nun war Gott verpflichtet, seinen Bund zu halten. Und der Abraham, der ihn ja doch nicht hätte halten können, der ja auch, wie die Geschichte beweist, x-mal gesündigt hat, genauso wie der König, ja, der König David und der König Salomo und so weiter, hat auch der Abraham gesündigt, der ist nicht durchgefahren. Versteht ihr jetzt Galater 3,19? Ein Bund ist von Zweien, aber Gott ist einer. Habe ich früher nie verstanden. Habe ich nicht verstanden? Was zu tun? Seitdem ich diese Geschichte lese, sage ich, aha, Gott hat den zweiseitigen Bund zu einem einseitigen Bund werden lassen. Und wer hat ihm dazu verholfen, dass der zweiseitige Bund zu einem einseitigen wurde? Die Adler, die Raubvögel, die Dämonen, der Teufel und seine Boten, die wollten den Bund ganz unmöglich machen. Und stattdessen haben sie den zweiseitigen Bund zu einem einseitigen. Das heißt, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Habt ihr das verstanden? Dann habt ihr viel gelernt. Das ist wunderbar. Meine Lieben, die Adler, die Finsternismächte, sind Mitarbeiter Gottes, ohne dass sie es wissen und wollen. Sie sind ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Die Adler wollten, dass dieser Bund, der Teufel wollte, dass der Bund nicht zustande kommt. Und stattdessen hat er geholfen, dass Gott sagte, so, ich führe meine Rettungsgedanken aus und durch, auch wenn ihr versagt. Und da lag er, der Abraham, und schlief. Welch ein Glück. Geschwister, ich habe euch das gezeigt, um euch darzulegen, welch ein gewaltiges und wunderbares Buch unsere Bibel ist, welche Tiefen da verborgen sind, wie da wird das Herz Gottes aufleuchtet. Sei es, dass der Adler das Nest zerstört, sei es, dass der Adler die Jungen trägt, sei es, dass der Adler auffährt und sich erneuert und so auch wir erneuert werden. Sei es, dass der Adler als ein Vorbild auf Satan Grauen und Gericht über die Völker bringt, über die Nationen. Oder sei es, dass er den Bund Gottes zerstören will und dafür sorgt, dass der Bund Gottes ein einseitiger ist. Das heißt, dass Gott allein treu ist und alles ausführt, selbst wenn wir untreu werden. So ist Gott. Und diesem Gott soll ich nicht ehren. Und diesem Gott sollten wir nicht unser Leben weihen, ihr lieben jungen Menschen. Oh, tut es ganz ungeteilt, haltet nichts zurück, gebt jede Sünde her, schenkt all eure Liebe, eure Sehnsucht ihm, dem herrlichen Heiland allein. Ihr werdet es nie bereuen. Gott segne euch, meine Freunde, dass wir verstehen, gleich wie die Adler auffahren zum Himmel, so dürfen auch wir unsere Herzen erheben aus dem Dreck und der Not und der Angst und der Enttäuschung und dürfen mit Christus schon jetzt ein Auferstehungsleben führen, auf das wir einst wie die Adler uns erheben und über allem schweben und hinauf der Sonne zu eilen. Dazu segne Gott auch diese Abendstunde. Amen. Und nun hören wir noch von unseren lieben jungen Freunden so ein schönes Lied. Bitte.